Donner und Reuschelmark kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Heute widmen wir uns China. Immobilienkrise, viele sparen lieber statt zu konsumieren. Die Wirtschaft verliert an Schwung und das Wachstum fiel im zweiten Quartal mit 0,7% auch eher enttäuschend aus. Allerdings zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren. Guten Morgen, Carsten. Wie schätzt du es ein?
Hallo, guten Morgen, Eva. Ja, erstmal genau so, wie du gesagt hast. Die Wachstumsdaten, die für das zweite Quartal veröffentlicht wurden, mit einem Wachstum von 0,7%, wenn man nur das Quartal betrachtet, liegen deutlich unter dem, was im ersten Quartal an Wachstum angefallen ist. Da waren es 1,5% und auch deutlich unter den Erwartungen. Also man ist von Analystenseite auch durchaus enttäuscht von diesen Daten. Und wenn man dieses Wachstum auf das Gesamtjahr betrachtet, dann sind das in Anführungsstrichen nur 4,7%, also verglichen mit dem zweiten Quartal letzten Jahres. Und das liegt dann eben auch unterhalb der Zielsetzung der chinesischen Regierung, die ja im Gesamtjahr 2024 5% Wachstum anstrebt. Wie du gesagt hast, es gibt deutliche Unterschiede und das ist eigentlich auch ein Hoffnungsschimmer für die weitere Perspektive der chinesischen Wirtschaft. Die Einzelkomponenten sehen so aus, dass wir bei den Anlageinvestitionen im Juni, das ist also nur die Wachstumsrate, die Jahreswachstumsrate nur für den Juni, 3,9% plus gesehen haben, bei der Industrieproduktion 5,3% plus. Das sind ganz ordentliche Wachstumsraten und zeigen eben, dass wir insgesamt, also im Industriesektor zumindest wieder eine leicht höhere Dynamik haben. Der wirklich enttäuschende Sektor ist der private Konsum. Das kann man ganz gut festmachen an den Einzelhandelsumsätzen, die im Juni nur um 2,0% angestiegen sind im Vorjahresvergleich wieder. Und das ist ein denkbar schlechter Wert. Man kann sagen, dass der Konsum weiterhin ausgebremst wird, weil die Menschen in China einen verhaltenen Ausblick auf das Einkommen haben oder auf die Einkommenserwartungen, auf den Arbeitsmarkt und weil insgesamt der Konsum auch noch unter sinkenden Hauspreisen leidet.
Einzig der Außenhandel scheint ja eine solide Stütze zu sein, oder?
Ja, das sieht so aus und tatsächlich bestätigen das auch die Außenhandelsdaten, die auch gerade vor kurzem veröffentlicht wurden für Juni. Die Exporte sind um 8,6% sehr, sehr deutlich gestiegen. Die Hintergründe mögen sein, dass der ein oder andere chinesische Exporteur möglicherweise wegen oder im Angesicht drohender steigender Zölle in den kommenden Monaten einige Exporte schon vorverlegt hat. Das ist wirklich ein außergewöhnlich deutliches Plus. Man kann sehen, dass die Industrieproduktion beispielsweise angestiegen ist, dadurch, dass in Maschinen und Infrastruktur investiert wurde, vor allen Dingen eben E-Autos exportiert wurden. Also das mag damit zusammenhängen. Und wieder das gleiche Bild, die Importe zum Beispiel im Juni sind gefallen um 2,3% und das ist wieder nennenswert in meinen Augen auf diesen schwachen Konsum zurückzuführen.
Diese Woche steht ja das dritte Plenum der Kommunistischen Partei im Fokus, das nur alle 5 Jahre tagt. Mit welchen Entscheidungen rechnest du da?
Ja, das stimmt. Es findet in dieser Woche statt und das sind immer ganz bemerkenswerte Sitzungen, die natürlich auch für viel Nachrichten sorgen. Und man erhofft sich immer konkrete Infos dann oder konkrete Zielsetzungen auch, die man dann für die Kapitalmärkte nutzen kann. Tatsächlich ist es so, dass bei diesem dritten Plenum der Kommunistischen Partei eher sehr langfristige Zielsetzungen oder Pläne im Vordergrund stehen. Ich denke, dass man ein Wachstumsbild zeichnen wird für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Ich denke vermutlich so in die Richtung, dass man eben 5% Wachstum pro Jahr erwartet. Oftmals werden bei diesen Meetings sogenannte langfristige Technologiepläne veröffentlicht oder bekannt gegeben, also eben eine ganz langfristige Ausrichtung in Richtung der Entwicklung neuer Technologieführerschaften. Und es wird mit Sicherheit auch um Reformen gegen steigende Verschuldung in verschiedenen Regionen beispielsweise oder gegen die Nachteile des demografischen Wandels gehen. Also eher diese langfristigen Ausrichtungen, langfristigen Weichenstellungen, die hier ein Thema sein werden.
Es ist ja auch entsprechend davon auszugehen, dass die chinesische Zentralbank derzeit nicht bereit ist, die Kreditvergabe durch niedrige Zinsen zu erleichtern, oder?
Ja, das sieht im Moment so aus und das zeigt tatsächlich auch die vielfache Zwickmühle, in der die chinesische Fiskalpolitik auf der einen Seite und auch die chinesische Geldpolitik zurzeit stecken. Eigentlich müsste man sagen, wenn die Wachstumsdynamik nicht besonders hoch ist, wenn die Verbraucherpreise sehr schwach sind, der Verbraucherpreisindex im Juni ist gerade mal um 0,2% angestiegen, also die Inflation ist sehr, sehr zurückhaltend, dann könnte natürlich von geldpolitischer Seite gestützt werden. Tatsächlich ist es aber so, dass die chinesische Zentralbank da sehr vorsichtig agiert und der Hintergrund ist der, dass man durch eine deutlich expansivere Geldpolitik, also sinkende Zinsen zum Beispiel, den Yuan-Kurs nicht zu sehr abwerten möchte und das auch, um größere Kapitalabflüsse zu verhindern. Also hier spielen durchaus andere Dinge eine Rolle, wenn Chinas Wachstum relativ schwach ausfällt, wenn viele Unternehmen Lieferketten diversifizieren, also weniger in China investieren wollen, dann bedeutet das auch, dass Kapital abfließt und das wäre natürlich zum Schaden für die chinesische Volkswirtschaft. Das möchte man verhindern, darum versucht man hier so eine Gratwanderung. Ich halte es für realistisch, dass wir kleine, eher homöopathische Zinssenkungen in den kommenden Monaten nochmal sehen. Und ähnlich sieht es aus mit der staatlichen Unterstützung. Da ist es weiterhin so, dass die chinesische Regierung auch nicht mit der Gießkanne versucht, überstürzt sozusagen dieses schwache Wachstum nach vorne zu bringen und anzukurbeln. Es geht gegebenenfalls darum, die Hauspreissituation ein bisschen zu stützen. Die Hauspreise sind im Juni um 4,5% im Vorjahresvergleich eingebrochen. Also das heißt, die Preise, Immobilienpreise in China fallen nach wie vor. Da wird sicherlich die chinesische Regierung versuchen, etwas zu unterstützen. Vielleicht geht es darum, in dem einen oder anderen Segment Steuern zu senken oder auch große Kaufvorhaben zu unterstützen. Da gibt es jetzt schon ein Programm. Aber man möchte eben vermeiden, dass durch Unterstützungsmaßnahmen mit der Gießkanne wieder ähnliche Entwicklungen wie Preisblasen bei Immobilien entstehen. Also auch da eine Gratwanderung und keine großen, wirklich dynamischen Stützungsmaßnahmen zu erwarten.
Also als zumindest kurzfristiges Fazit, Chinas Wachstumsperspektiven bleiben verhalten und die angesprochenen Problemfelder wie Immobiliensektor, Konsumbereitschaft, alternde Gesellschaft dürften die Wirtschaft zumindest kurzfristig weiter ausbremsen, oder?
Ja, das sieht so aus. Also wir müssen uns von den ganz hohen Wachstumsraten der Vergangenheit für die chinesische Volkswirtschaft verabschieden. Das ist eine ganz normale Entwicklung, weil China sich ja auch innerhalb der letzten Jahrzehnte von einem wirklichen Schwellenland, einem relativ armen Schwellenland, das sehr bäuerlich strukturiert war, wirtschaftlich gesehen, entwickelt hat, zu mittlerweile zumindest in Teilen schon einem Hochtechnologiestandort. Und je stärker eben der Wohlstand wächst in einer Volkswirtschaft, umso schwächer fallen die Wachstumsraten aus. Jetzt kommen eben noch diese Bremsfaktoren hinzu, die du eben schon angesprochen hast, also sprich diese weiterhin schwache Entwicklung im Immobiliensektor. Bis zur Corona-Krise hat der Immobiliensektor den größten Wachstumsbeitrag für die Volkswirtschaft gebracht. Das ist jetzt nicht mehr so. Der Konsum fällt schwach aus, da haben wir drüber gesprochen. Die alternde Gesellschaft, also die demografische Entwicklung, sorgt dafür, dass Wachstumsdynamik rausgeht oder verringert wird. Und ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, der spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Wir sehen eben in China in den letzten Jahren eine zunehmende Machtkonzentration und zwar nicht auf die Partei oder auf die Regierung, das kennen wir, sondern auf eine Person in Form des Präsidenten Xi Jinping. Und das erhöht natürlich einfach politische Risiken oder auch juristische Risiken für Unternehmen, die in China tätig werden und sorgt gleichzeitig dafür, dass zumindest marktwirtschaftliche Reformen sehr stark in den Hintergrund rücken. Und das sorgt dann dafür, dass die Wachstumsdynamik in China in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher zwischen 4% und 5% zu veranschlagen ist. Man darf eins nicht vergessen, selbst wenn die Wachstumsraten etwas schwächer ausfallen, China ist natürlich aufgrund der schieren Größe der Volkswirtschaft mit 1,4 Milliarden Menschen, die zunehmend auch eben mehr verbrauchen oder mehr konsumieren, wird China weiterhin ein wichtiger Teil sein der Weltwirtschaft. Knapp 20% des kaufkraftbereinigten BIP entfallen derzeit auf China. Aber die Wachstumsdynamik wird eben deutlich schwächer ausfallen als noch vor Corona.
Vielen Dank, Carsten. Das war's auch schon für heute. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Marktkompakt-Team.